morgen in unserer Familienbibellese betrachtet haben und was mir dort aufgefallen ist. Im Lukas-Evangelium Kapitel 7 steht diese bekannte Geschichte, dass Jesus von einem Pharisäer eingeladen wird und wahrscheinlich zum Schock der ganzen versammelten Mannschaft trifft dort eine Frau ein, von der es heißt, dass sie eine Sünderin war. Das Erste, was mir dabei wichtig ist, ist diese Art von göttlichem Datenschutz, die schon seit 2000 Jahren verachtet wird. Mehr als 2000 Jahre.
Ist das nicht Persönlichkeitsrechte unnötig in die Öffentlichkeit gefasst?
Ich sage ein Beispiel. Die Bibel berichtet ganz ausführlich über alle menschlichen Schwächen. Und fast immer werden Namen und Adressen, also Orte, wo jeweils etwas passiert ist, auch genannt. Und bei Männern Gottes oder bei Leuten, die in einer besonderen Verantwortung stehen, werden auch die Fehler oder Sünden ganz deutlich genannt. Aber im Gegenzug bei vielen normalen Leuten mit irgendwelchen peinlichen Sünden wird ein Datenschutz gewahrt. Beispiel Altes Testament. Fast immer werden uns die Namen der Propheten genannt. Aber einmal im zweiten Buch der Könige, ist von einem Mann Gottes aus Juda die Rede, den Gott zu dem König Jerobeam sendet, um ihn zu warnen und das Gericht anzukündigen. Und Gott hatte vorher ausdrücklich zu ihm gesagt, nachdem du diese Sache ausgerichtet hast, bleibe nicht dort, geh nicht auf denselben Weg zurück, sondern geh zurück in deine Heimat. Er richtet seine Botschaft aus. Und ein alter Prophet, der dort gelebt hat, schafft es, ihn zu überreden, wieder zurückzukehren und bei ihm zu Hause ein. Und dann spricht Gott durch diesen alten Propheten, weil du nicht auf meine Stimme gehört hast, wirst du, wenn du nach Hause gehst, ein Löwe dich finden und töten. Und das passiert wirklich. Menschen finden dann diesen niedergeschlagenen Mann Gottes, sein Esel neben ihm, dem ist nichts passiert. Der Löwe hat ihn nicht gefressen, aber er hat ihn getötet, so wie Gott das ausgerichtet hat. Für jeden war damit klar, das Wort Gottes muss unbedingt ernst genommen werden. Aber diese traurige und sehr eindrückliche Geschichte zeigt mir gleichzeitig die ungeheure Freundlichkeit Gottes. Denn der Name dieses Mannes wird ausdrücklich nicht genannt. Ein Mann Gottes. Das ist auch geblieben, trotz dieses Gerichtes, was sich über ihn vollzogen hat. Wenn uns im Neuen Testament gesagt wird, welche Ehre das ist, wenn unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht, dann habe ich oft gedacht, viele Menschen werden mit Namen genannt, nur manchmal ein einziges Mal. Eine Kleinigkeit in ihrem Leben hat ausgereicht, damit ihr Name im Buch des Lebens auftaucht. Und viele Menschennamen tauchen als Warnung auf, dass man sich nicht so verhält, wie zum Beispiel Korah. Korah, der sich gegen Mose und Aaron empört hatte. Oder Ananias und Sapphira, die ihren Gewinn für wichtiger gehalten haben als ihre Aufrichtigkeit vor Gott. Aber genauso kann man sehen, dass es Menschen gibt, deren Namen oder deren Fehler nicht ausdrücklich genannt werden. Beispiel: Sie brachten eine Frau zu Jesus, die gerade beim Ehebruch gestorben ist. Und sie verlangen, sie zu steinigen, weil es im Gesetz Mose so niedergeschrieben wurde. Nun müsste man fragen, warum habt ihr nicht den Mann mitgebracht? Zum Ehebruch gehören ja mindestens zwei. Ihr wisst, wie Jesus die Sache gelöst. Zuerst heißt, er schreibt in den Sand. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was das bedeutet. Ich habe gehört, dass Leute gesagt haben, das war eine Verlegenheitslösung. Man nennt das Übersprunghandlung. Das ist eine Verlegenheit, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Okay. Aber wenn man die Bibel besser kennt, dann weiß man, dass ganz was anderes sein. Die frommen Juden hatten ja alle den Teil, wo ich alles das mosaische Gesetz im Kopf, so wie gläubige Muslime den Koran im Kopf haben. Leider gibt es viel zu wenige gläubige Christen, die die Bibel im Kopf haben. Wenn Jesus also mit dem Finger in den Sand schreibt, fällt den gläubigen Juden sofort ein Vers aus den Propheten ein. Da steht, die Gesetzlosen werden in die Erde geschrieben. Das heißt in den Sand. Ihr Name wird ausgelöscht durch einen Windstoß. Und ihr sagt, wer von euch ohne Sünde ist, soll den ersten stellen. Und sie gehen, angefangen vom Geehrtesten bis zum Letzten. Dann fragt Jesus die Frau, wo sind deine Ankläger? Dann verurteile ich dich auch nicht. Gehe und sündige nicht mehr. Guck mal, Jesus löst diese Sache auf so eine klare und gleichzeitig sanfte Weise. Und eine der schönsten Sachen für sich. Ihr Name wird nicht genannt. Die Ehebrecherin. Die Frau am Jakobsbrunnen. So ein anderes Beispiel. 5 Männer hast du gehabt. Peinlich bis zum Unerträglichen. In ihrer Kultur haben die Leute gesagt, was für eine Drecksfrau. Mit der kann man nicht mal gemeinsam Wasser holen. Deswegen geht sie zu einer ganz ungewöhnlichen Zeit, nämlich mittags zum Brunnen. Alle wichtigen Dinge werden genannt. Ihr Glaube und ihr Missionseifer werden direkt geschrieben im Buch. Aber ihr Name wird nicht genannt, damit man nicht sie beschämen kann. So nett ist Gott. Viele Menschen fürchten sich, weil sie von anderen Menschen beschämt worden sind. Sie leben ganz Gott anzuvertrauen oder gar ihre Sünden zu bekennen, weil sie Angst haben, dass das dann alles in die Öffentlichkeit geht. Und ich weiß aus vielen Jahren der Seelsorge, dass es eine der beliebtesten Methoden des Teufels ist, um Menschen von der Umkehr abzuhalten. Wenn du darüber redest, womit du zu kämpfen hast oder wo du versagt hast, wird keiner dich mehr angucken. Und wir sehen bei Jesus ein ganz anderes Verhalten. Und dazu diese kleine Beispiel aus Lukas 7. Ich lese nur, weil das ein neuer Abschnitt ist, ein paar wenige Verse. Genesis 36. Bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möchte, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, es war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war, und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salbe und hinten zu seinen Füßen stehend und weinend fing sie an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes und küsste seine Füße sehr oder zärtlich und salbte sie mit der Salbe. Bis 38. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Leute damals gedacht haben. Wie peinlich, was für ein peinliches Verhalten. Und dass der Lehrer das zulässt, dass eine solche sündige Frau seine Füße. Und das Urteil von Jesus ist, es gab dann große Irritation. Der Gastgeber sagte, wenn es ein Lehrer wäre, dann würde er doch wissen, was für eine Sünderin das ist. Und Jesus stellt ihm eine Frage über Schulden und Dankbarkeit. Und Jesus sagt, du hast also eine gute Antwort gegeben. Vers 44. Und sich zu der Frau umdrehend, spricht er zu Simon. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser auf meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Diese aber hat mit Salbe sogar meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat vergeben. Jesus weist den Gastgeber darauf hin, dass er die drei normalen Regeln der Gastfreundschaft selbst missachtet hat. Nämlich seinen Gast zu erfrischen, das ist das Wasser für die Füße, ihn respektvoll zu grüßen, das ist dieser Fotokuss, und ihn zu ehren mit, ich sag mal so, ein bisschen Parfüm. Diese Frau aber tut alle diese Dinge. Und zwar nicht aus Tradition oder Pflichterfüllung, wie es sich für einen Gastgeber gehört, sondern aus Liebe. Ich fürchte, die Frau selber wusste gar nicht, dass sie damit ein Schritt des Glaubens gegangen ist, der die Vergebung ihrer Sünden schon beweist.
Ich will uns auf diesen Vers noch hinweisen.
Ihre vielen Sünden sind vergeben. Das ist also schon fertig. Denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das ist die Botschaft an den Zuschauer oder an den Mitmenschen, der sich zum Richter über diese Frau gesetzt hat. Dann bestätigt er diesen Volk die Vergebung der Sünden zusätzlich. Deine Sünden sind vergeben. Wer aus Liebe zu Jesus handelt, bei dem hat Gott schon ein Werk begonnen. Und dann wird das Werk, was Gott begonnen hat, das ist immer die Vergebung der Sünden als wichtigste Grundlage. Dann bestätigt er das auch noch durch einen persönlichen Zuspruch. Und auch hier finden wir diese ungeheure Zartheit. Zartheit Gottes. Es wird weder der Name dieser Frau genannt, noch auch nur eine einzige ihrer vielen Sünden. Da möchte ich darauf hinweisen. Menschen reagieren normalerweise so. Die da oder der da, was der gemacht hat oder was die versäumt hat. Das ist die Art, wie Menschen Beziehungen versuchen untereinander zu regeln. Gott hat eine andere Art. Er weiß die Dinge. Er beschäftigt sich damit, aber er beschämt es nicht. Und wir tun gut daran, wenn wir lernen. Es wird nicht verschwiegen. Die Frau war eine Sünderin. Das wird überhaupt nicht bestritten. Doch wird erstens ihr Persönlichkeitsschutz gewahrt und zweitens wird sie freigesetzt zu diesem neuen Leben, was längst bei ihr angefangen hat. Durch den doppelten Zuspruch. Dir sind deine Sünden vergeben und dein Glaube hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Amen.